Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und ich begrüße hier im Studio jetzt Rainer Kaltenmark von der Abteilung Ordnung und Gewerbe der Stadt Tübingen. Gerade kommt er von seinem Arbeitsplatz, den er mehr als 40 Jahre lang inne hatte. Und da jetzt haben Sie gerade Ihren Schlüssel und Ihr Diensthandy abgegeben, was eine sehr symbolische Amtshandlung, Ihr letzter Urlaubstag heute. Wie fühlt sich das an?
Ich muss Ihnen sagen, ohne Verantwortung fühlt sich das alles gut an. Und wenn man Schlüssel abgibt und das Handy abgibt, dann machen wir irgendwo einen Strich unter was, ja, einen Haken hin. Und den Haken habe ich jetzt vorher hingemacht, wobei ja klar ist, dass man sich da auch ein Stück weit dran gewöhnen muss. Da hat man schon ein paar Tage vorher sich jetzt Gedanken drüber gemacht, wie ist es wohl, wenn man jetzt praktisch in Rente geht oder in Pension geht. Aber ich kann gut mit mir umgehen in der Richtung und ich weiß, ich habe ein bestelltes Feld hinterlassen. Insoweit bin ich eigentlich mit mir ganz im Reinen.
Was würde Ihnen am meisten fehlen?
Ja gut, bisher hat man eigentlich immer viel mit Publikum zu tun gehabt, mit Menschen zu tun gehabt und im Prinzip gibt's nichts Interessanteres wie Menschen und das wird sicherlich ein Stück weit weniger werden. Ja, aber ich merke auch, dass das ganz gut tut, wenn man Verantwortung abgeben kann.
Wie haben Sie sich darauf vorbereitet jetzt?
Ja gut, darauf vorbereitet war ganz einfach so. Ich habe natürlich bis kurz vorher war ich eigentlich voll in dem Betrieb drin. Ja, ich war voll in der Mühle drin. Und ich habe jetzt selbst noch letzte Woche in meinem Urlaub das Büro ausgeräumt und so weiter und so fort. Aber man hat sich schon innerlich jetzt darauf eingestellt.
Hätten Sie sich nicht gewünscht, vielleicht das letzte Jahr noch mal ganz verpasst zu haben? Das war sicher jetzt auch noch mal eine ganz besondere Form der Arbeit.
Ja gut, das ist schon richtig. Vor allem war ja so, also Februar, März haben wir uns ja ein Stück weit auch auf die Pandemie da vorbereitet. Ich war ja da auch ein Stück weit involviert, sei es jetzt Arbeit der Familienausstellung gewesen oder dann schlussendlich bei der Verfassung von diesen Quarantäneverfügungen. Allerdings, ich habe dann das Pech gehabt, dass ich mich selber gleich an Covid-19 angesteckt habe, so dass ich quasi so Mitte März dann auch in Quarantäne gehen musste. Und dann praktisch erst wieder angefangen habe zu arbeiten am 30.03., praktisch noch 11 Tage.
Aber Sie haben sich gut erholt?
Ja, das denke ich oder das hoffe ich, wobei ich das nicht so genau sagen kann, weil ich praktisch auch ein COPD-Patient bin, jetzt nicht vom Rauchen, sondern von der Haselnussproblematik. Weiß ich jetzt nicht ganz. Ab und zu habe ich das Gefühl, dass auch bei mir Covid-19 Spuren hinterlassen hat.
Und wie haben Sie das halbe Jahr dann jetzt so erlebt mit der Pandemie nochmal als belastender als üblich?
Na ja gut, wenn du in der Mühle da drin bist, dann kannst du ja nicht mehr so viel überlegen oder nachdenken. Da bist du ganz einfach da drin. Da musst du sehr, sehr viele Fragen beantworten. Also ich bin manchmal aus dem Büro raus, abends, weil ich 30, 40 Telefongespräche geführt habe. Dann kam mal die Zeit, wo man sehr viele Hygienekonzepte beurteilen musste und praktisch auch gemeinsam mit Wirten, mit Gewerbetreibenden überlegen musste, welche Wege sind verantwortbar und so weiter und so fort. Ja, das ist ja im Prinzip, selbst auch in der Pandemie ist ja klar, dass man praktisch sehr viel miteinander kommunizieren muss und hier einfach halt eben Wege suchen muss, dass man das Infektionsgeschehen hier in Tübingen einigermaßen eingrenzen kann.
Manchmal hat man das Gefühl, so auf Bundesebene, wer am lautesten schreit, kriegt am meisten dann auch Recht oder dem wird gegeben. Wie war das hier auf der lokalen Ebene?
Ja gut, es ist grundsätzlich schon immer so. In meinen 30 Jahren Ordnungsamt habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass der, wo am lautesten schreit, dass dem Recht gegeben wird, um oft eigentlich nur Ruhe zu haben oder sonst was. Ja, also das kann ich jetzt hier so nicht sagen. Also wir haben ja in 30 Jahren zu vielen ein sehr gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ja, und gerade mein Job war ja auch in der Pandemie, zu helfen, also praktisch Lösungen zu finden, die einerseits mit der Corona-Verordnung vereinbar waren, andererseits aber auch eine gewisse Beinfreiheit bei den Gewerbetreibenden ließ. Ja, hier so ein Spagat war auch wieder hier praktisch die Aufgabe von uns zu vollziehen.
jetzt erst gegen Ende oder erst so in den letzten Monaten kam dann nochmal eine neue Dimension mit diesen Corona-Protesten auch. Wie haben Sie das in Tübingen erlebt?
Ja gut, das habe ich insofern auch erlebt, dass ich manchmal solche Hassmails da bekommen habe, ja, dass ich als Abschaum bezeichnet worden bin auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht. Ja, und insoweit war auch klar, dass man hier praktisch dem Demonstrationsrecht Genüge tun musste. Gleichzeitig natürlich auch schauen musste, dass hier diese Corona-Regeln eingehalten wurden. Auch das musste man kommunizieren. Ja, im Prinzip war das ganz einfach wieder so, du konntest wirklich keiner Seite recht machen. Die linke Seite, die hat dagegen demonstriert, dass die Veranstaltung überhaupt so in der Form zulässig ist. Die rechte Seite hat gesagt, ja, hier die linke Seite hält sich auch nicht Corona-konform etc. und so weiter und so fort. Das ist einfach halt eben auch so eine, steckt man dazwischen drin, ja, und muss dann beiden Seiten das gesetzliche Recht geben.
Weil ein Ausgleich lässt sich da ja nicht mehr herstellen.
Nein, ein Ausgleich lässt sich nicht mehr herstellen. Das ist auch richtig, weil das ganz einfach halt eben auch, ja, das liest man jeden Tag im Prinzip ein Stück weit verfestigt ist. Und da kommt man ja auch mit guten Argumenten nicht wirklich weiter.
Wenn Sie so im Mittelpunkt stehen und dann Ihre Entscheidungen und Sachen fällen müssen und durchsetzen müssen, wie Sie gerade gesagt haben, dann können Sie viele Leute ja damit dann schwer abfinden und Sie nehmen Sie dann quasi auch persönlich als Gegenüber so ein bisschen feindselig wahr oder dann gerade mit diesen Hassmails hat sowas zugenommen dann oder?
Auch diese Geschichte, also die durch das, dass man natürlich Mails schreiben kann, hat die ein Stück weit zugenommen. Aber ich habe in 30 Jahren vieles erlebt. Ja, auch vor 30 Jahren im Zusammenhang mit Hausbesetzungen, im Zusammenhang mit Wagenburgräumungen oder in Sachen Punks ist man ab und zu natürlich auch bedroht worden. Ja, also insoweit kenne ich sowas. Früher ist das nur nicht so thematisiert worden. Aber dass man hier praktisch dann oft diese Hassperson war, das war so.
Wie können Sie damit umgehen?
Also ich habe mir gleich von vornherein vorgenommen in meinem Job, dass mich niemand beleidigen kann. Ja, ich habe praktisch nie keine Beleidigung persönlich genommen. Ich habe auch nie Anzeige erstattet. Ich habe einmal Anzeige erstattet gegen Punk, der mir gedroht hat, wenn man ihm den Hund abnimmt, dann sticht er mich ab. Und das wäre so erfolgt. Ja, insoweit habe ich gegen den Punk Anzeige erstattet und ja, das hat dann praktisch die Justiz dann geregelt.
Aber sonst haben Sie immer einen anderen Weg gefunden als einen juristischen?
Das haben wir versucht, nicht immer. Auch bei der Wagenburg gab es ja juristische Auseinandersetzungen. Auch bei der ein oder anderen Hausbesetzung ist diese Allgemeinverfügung angefochten worden. Natürlich hat man immer einen Weg versucht, den man gemeinsam gehen konnte. Das hat insbesondere auch für die Demonstrationen gegolten, Tübinger Linie. Ja, da ging es praktisch nie um das Ja oder Nein, sondern in der Regel immer um das Wie. Ja, und natürlich, wenn man Verbindungen hat, dann auch in eine bestimmte Szene rein. Und wenn man miteinander spricht, ist doch das grundsätzlich was anderes, als wie wenn man unversöhnlich sich gegenübersteht.
Wie haben Sie solche Verbindungen aufgebaut?
Ja gut, ich habe Verbindungen aufgebaut. Das ist ja ganz einfach beim REC-Festival, beim Stadtfest und so weiter und so fort, wo die Stadt auch praktisch ihre andere Seite gezeigt hat, dass man einander hilft, ja, dass man einen akzeptiert, dass man einen als Teil der Stadtgesellschaft sieht und so weiter und so fort. Ja, das Vertrauensverhältnis insgesamt ist ja Vertrauen ganz, ganz wichtig. Wenn man Vertrauen in die Verwaltung hat, ja, dann ist der Umgang auch ganz, ganz anders. Allerdings ist natürlich auch klar, das Vertrauen muss man rechtfertigen. Ja, da gab es auch Situationen, die dann aus dem Ruder gelaufen sind. Denke mal an Viva Afro Brasil, ja, wo die Anwohner dann geklagt haben und im Prinzip Recht gekriegt haben. Aber eigentlich haben wir gewusst, dass sie Recht kriegen. Ja, wegen dem haben wir vorher versucht, natürlich in Gesprächen auch da so eine gemeinsame Ebene zu finden. Aber haben wir dann schlussendlich aufgrund politischer Einflüsse nicht erreicht.
Das war ein großes Festival auf dem Marktplatz und ja, viele trauen dem ja aber auch noch nach, ja, dass dadurch ein Stück Kultur verloren gegangen ist.
Also es, vielleicht ist die Zeit von Viva Afro Brasil vorbei. Ja, das kann schon sein. Aber das Thema ist natürlich klar. Ein Gericht hat hier einen Lärmwert vorgegeben für den Marktplatz. Ja, und im Prinzip bei diesem Lärmwert sind Veranstaltungen nach 22 Uhr nur mit der Akzeptanz der Anwohner möglich.
Und das war dann da nicht mehr gegeben. Wir haben jetzt schon ganz viele so bisschen die extremen Seiten auch ihrer Laufbahn schon angesprochen, kommen da vielleicht auch immer wieder nochmal zurück. Aber der Alltag ist ja sicher auch ganz viel normales Büroleben gewesen, oder? Oder wie können Sie Ihren Alltag beschreiben?
Ja gut, ist ja klar, mein Alltag war sicherlich ein normales Büroleben. Ja, das ist ganz einfach eins. Einerseits hat man da Erlaubnis erteilt, ja, war für den ganzen öffentlichen Raum zuständig. Ja, haben auch viel geschrieben. Ich habe ja auch dann Kolleginnen und Kollegen gehabt, mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Mein Alltag, der war durch das geprägt, dass man einerseits natürlich in der Personalverantwortung stand, andererseits aber natürlich auch immer gucken musste, dass der Laden ein Stück weit nach außen läuft.
Was war denn alles noch, was zählt denn zu den Aufgaben der Abteilung Ordnung und Gewerbe?
Ja gut, wie das wieder Name Ordnung und Gewerbe sagt, sind wir eigentlich zuständig für das ganze Gewerbe, sei es jetzt Gaststätten, sei es diese ganze Einzelhandelsgeschäfte etc. und so weiter. Wir sind für alle Veranstaltungen im öffentlichen Raum zuständig, teilweise auch Veranstaltungen, die in Räumen stattfinden. Für uns war ein großes Thema die Nachtruhe. Ja, die Altstadt soll einerseits belebt sein, gleichzeitig aber soll sie praktisch noch bewohnbar bleiben. Insoweit war das ein Riesenthema für mich, mit dem ich mich arg gewidmet habe. Dann haben wir selber Veranstaltungen gemacht. Ja, sei es umbrisch-provenzalischer Markt, sei es Weihnachtsmarkt, sei es sonstige Märkte, auch das war ein Teil, wo man sich da oft einbringen hat müssen. Ja, dann hat man ja auch gemeinsam mit anderen, sei es mit Tübinger Erleben, mit dem Handels- und Gewerbeverein oder mit verschiedenen Initiativen auch versucht, gemeinsam die Aufenthaltsqualität der Stadt in Tübingen zu stärken, dem Einzelhandel zu helfen und so weiter. Das war so ein Job, ist praktisch immer mehr unterwegs gewesen, von einem Termin zum anderen. Gleichzeitig kommt natürlich auch die polizeiliche Seite. Wir waren zuständig für Obdachlosenunterbringung. Wir waren zuständig für das Thema Stocherkern. Wir waren zuständig für die Vergabe des Festplatzes. Ja, die ordnungsrechtliche Schiene ist klar. Das Infektionsschutzgesetz, das Thema Prostitution und so eine ganze Reihe. Wir haben teilweise auch noch verwaltungsrechtliche Geschichten bei der Feuerwehr gemacht. Also es war ein riesen Spektrum. Und ab und zu habe ich dann auch versucht, Nachbarschaftskonflikte zu vermitteln. Ja, wenn es um Basketballstände ging oder um das oder jenes oder um Dutzende von Hähne. Ja, oder wie hier jetzt der Lärm ums Sudhaus rum. Ja, das war auch ein Thema, das mich, weiß ich nicht, annähernd 30 Jahre begleitet hat. Wo man auch dann Vertrauen aufbauen musste und so weiter. Also im Prinzip hat man genug Geschäft gehabt. Und dann war es ja auch so, dass man im Prinzip rund um die Uhr erreichbar war. Ja, also das ist jetzt, kommt häufig nicht immer früher, aber in den 90er Jahren und so weiter, ich habe eigentlich oft Außeneinsätze gehabt, auch am Wochenende. Ja, insoweit, wenn Brand war, man musste jemanden unterbringen, haben wir einen Anruf gekriegt. Oder wenn ein Großbrand war, haben wir auch einen Anruf gekriegt. Und dann haben wir immer gucken müssen, ja, wie kriegt man das hin?
Also Sie haben dann sich Sachen auch quasi, hört es heraus, da noch zusätzlich Arbeit angenommen, wo Sie gar nicht jetzt formal konkrete erste Zuständige gewesen wären?
Ja gut, bei den Nachbarschaftskonflikten möglicherweise ja, das ist immer eine Frage, das ist eigentlich um grundsätzlich Privatrecht, ja, aber weiß ich nicht, das ist immer die Frage, können die dann privatrechtlich irgendwo das durchsetzen? Ich bin der Meinung, dass der Dialog, das Aufeinanderzugehen immer noch der bessere Weg ist, wie wenn man sich juristische Hilfe holt, da kommt auch nicht viel dabei raus.
Und dann war es halt so, dass ja alle Leute oder so viele Leute ihre Nummer hatten und sich dann gedacht haben, naja, ich habe ein Problem, kann helfen.
Ja, das ist richtig. Also das ist ja klar. Also ich habe dann auch Anrufe gekriegt, nachts um 2:30 Anrufe gekriegt um vor 24 Uhr von dem einen oder anderen. Ja, wenn man helfen konnte, hat man das gemacht. Das war einerseits natürlich ein Stück weit belastend, gar keine Frage. Aber andererseits hat mir das natürlich immer auch geholfen. Ja, Tübingen ist ja nicht ganz so einfach immer, wenn man hier allen Interessen da gerecht werden muss. Man muss einerseits der Wohnbevölkerung gerecht werden, aber auch muss Flora und Fauna gerecht werden und so weiter, da einen Weg zu finden. Und ich sage das klar, ich habe für mich gesagt, ich bin Dienstleister, zwar Ordnungsamt, aber gleichzeitig Dienstleister. Ja, und ich habe auch immer gesagt, so plakativ, ich muss Ordnung in die Unordnung reinbringen, das ist mein Job gewesen. Aber dazu gehört natürlich auch, dass man Vertrauensverhältnisse aufbaut. Da gehört natürlich auch dazu, dass man einen gemeinsamen Weg sucht, dass man einfach ein Stück weit vermittelt. Ja, wir waren ja auch beispielsweise zuständig für Stadtfest. Ja, viele, viele Jahre. Und auch da war unser Job ganz klar zu gucken, dass das, was wir als Stadt zugesagt haben, dass das 1:1 eingehalten wird. Das ist nicht immer einfach gewesen.
Verlässlichkeit und Vertrauen. Aber nochmal diese Anrufe rund um die Uhr, wie quasi da eine Grenze zu ziehen, ist es nicht auch, muss man das nicht auch können? Quasi immer erreichbar zu sein, diese Belastung, damit umzugehen, stelle ich mir gar nicht leicht vor.
Ja gut, da ist man reingewachsen. Das war halt einfach so. Ja, dass wenn nachts die Polizei angerufen hat oder wenn die Feuerwehr angerufen hat oder teilweise dann auch, wenn jemand angerufen hat, dem man einfach die Handynummer gegeben hat, weil wenn man Handynummer gibt, wenn man in die Verantwortung geht, ja, muss man der gerecht werden, aber der Gegenüber ist dann auch vielleicht ein bisschen verständnisvoller. Ja, ich hab persönlich die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel in Miles, da sind immer stringente Forderungen aufgestellt worden. Da ist schon mal klipp und klar gesagt worden, wenn das oder jenes nicht so ist, gibt's keine Veranstaltung. Habe ich auch jetzt diesen Sommer wieder erlebt auf dem Festplatz. Ja, aber wir haben dann immer versucht, das Gespräch zu suchen. Wir sind immer dann an einen Tisch mit den Beteiligten gesessen, ja, und haben dann gemeinsam ein Rahmenprogramm ausgearbeitet, wo sich beide Seiten ein Stück weit wiederfinden. Ja, und ich muss sagen, das hat funktioniert.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit dann, aber das ist ja dann eher dann wieder ein Weg aufeinander zuzugehen und dass dann gesprochene Worte haben eine andere Wirkung als geschriebene Worte, ja.
Dann. So ist es, wenn man face-to-face miteinander spricht und habe ich das, weil eine Mail ist immer schnell geschrieben und ob man immer die richtigen Worte bei einer Mail findet, ist wieder was anderes.
Und im persönlichen Gespräch ist mehr Respekt, weniger Emotion? Manchmal auch nicht.
Ja. ja, gut, das ist auch klar, aber eins ist natürlich auch klar, bei dem Job muss man lernen, die eigenen Emotionen ein Stück weit zurückzuhalten. Ja, da wird man gefordert, sich professionell insgesamt zu verhalten. Ja, und auch das ist eine Geschichte, die man mit der Zeit lernen kann.
Und wie oft kamen solche spätnachtlichen Anrufe denn vor? Haben Sie nie durchgeschlafen?
Doch, natürlich, selbstverständlich. Wie gesagt, das war früher viel, viel mehr. Jetzt ist das selten. Ja, selten. Also jetzt hat man noch angerufen oder wurde angerufen, wenn es gebrennt hat, wenn jemand obdachlos geworden ist. Oder bin ich angerufen worden, jetzt nicht spät nachts, aber samstags oder sonntags. Wenn möglicherweise eine Demo im Raum steht gegen das eine oder andere Thema. Ja.
Wie viele Leute haben Sie in Ihrer Behörde?
Na gut, wir waren 18, 19 Kolleginnen und Kollegen zusammen im Kommunalen Ordnungsdienst.
Und mit wem haben Sie am meisten Kontakt gehabt zum Rest von der Stadtverwaltung oder wie viele Berührungspunkte gab es da dann?
Ja gut, wir haben eigentlich mit dem Baurechtsamt kommuniziert, weil im Prinzip das Baurecht das Gaststättenrecht bindet. Wir haben natürlich auch mit den Planern korrespondiert. Und wie gesagt, wir haben praktisch auch Kontakt außerhalb der Stadt gehabt, der sehr, sehr wichtig war.
Außerhalb der Stadt, also im Privatbereich dann oder
gut, mit Akteuren? Mit dem Handels- und Gewerbeverein, mit Tübinger Erleben, ja, mit den Gastronomen, ja, gibt es ja auch verschiedene, mit der Gastroeinheit, mit der Tügast, mit der Dehoga und so weiter. Auch das waren praktisch wichtige Ebenen, wo man dann miteinander gesprochen hat und versucht hat, Wege zu finden.
Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sich da einen sehr professionellen Umgang angewöhnt und es gab viele Anfeindungen, aber auf der anderen Seite würden Sie sagen, auch sind da auch Freundschaften entstanden? Kann man sowas da in so einem Bereich, kann man davon schon sprechen?
Ja, es sind auf jeden Fall Bindungen und Verbindungen entstanden. Ja, in meinem Job hat es sicherlich auch Freundschaften gegeben, wenn ich so einen umbrisch-provenzalischen Markt dran denke. Ja, ich hatte auch schwierige Situationen zu bewältigen, wo ich jetzt sehr guten Kontakt habe, ja, wo ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen will. Aber wie gesagt, es ist eigentlich ein Vertrauensverhältnis entstanden, gar keine Frage. Ja, ich war bei der Macherin vom Rekt-Festival, da war ich auf einmal Trauzeuge. Ja, was mich auch ein Stück weit überrascht hat. Natürlich war es für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich praktisch immer dort helfe, wo ich helfen kann. Ja, das war so mein Selbstverständnis von meinem Job.
Wir gucken auf den ersten Tag vielleicht mal. Sie haben 1972 Ihre Ausbildung angefangen, 77 dann bei der Stadt und seit 1990 sind Sie Leiter des Ordnungsamtes. Wie war der erste Tag im Vergleich zum letzten Tag bei der Stadt Tübingen?
Ja gut, es war eine spannende Geschichte. Ich war ja vorher vier Jahre beim Rechnungsprüfungsamt und das war etwas komplett anders. Allerdings habe ich das Ordnungsamt gekannt, weil ich da auch schon mal Leiter der Bußgeldabteilung war und dann von der Bußgeldabteilung zum Rechnungsprüfungsamt. Da lagen natürlich Welten dazwischen und nach vier Jahren wollte ich einfach wieder einen Job machen, wo man aktiv sein kann, wo man viel mit Menschen zu tun hat, ja, wo man auch gestalten und verwalten konnte. Insoweit war das seinerzeit eine spannende Geschichte, muss ich ganz einfach dazu sagen. Ja, ich habe ja einigermaßen gewusst, was auf mich zukommt, dass das natürlich dann gleich so intensiv war. Mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet gehabt, dass man praktisch gleich von 0 auf 100 teilweise ging, Anfang der 90er Jahren. Das ist so. Und ich habe natürlich so das ein oder andere Erlebnis da am Anfang im Kopf. Da war dann von 90, 91 ist die Stiftskirche seinerzeit von Sintis und Romas besetzt worden, praktisch nach dem Mitternachtsgottesdienst. So ging da mein Job da los. Dann war irgendwo ein Brand in der Hafengasse, wenn ich mich doch noch ganz am Anfang erinnere, wo leider eine Studentin ums Leben gekommen ist und ich seinerzeit dann den Eltern praktisch diesen Ort zeigen musste. Ja, so, also das ist gleich dann, ja, da ist man gleich dann richtig da drin gewesen in der Materie.
Und das, sowas prägt sich ein ins Gedächtnis und prägt natürlich auch die Persönlichkeit, oder?
Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig, weil im Prinzip so mein Anfang war immer das Ordnungsrecht im Vordergrund gestanden. Ja, eigentlich im Prinzip als Polizeibehörde, / Ortspolizeibehörde, als Eingriffsverwaltung steht dann immer praktisch das Instrumentarium, das Polizeirecht im Vordergrund. Aber im Laufe der Zeit hat man dann das auch ergänzt durch viele andere Möglichkeiten, die es gibt, durch das Gespräch, durch das sich wirklich kennenlernen und so weiter und so fort.
Also haben Sie am Anfang, wenn Sie sagen, da haben Sie sich eher wie so ein Sheriff dann gefühlt oder
gehandelt? Nein, eigentlich ich habe immer versucht, kein Rambo zu sein. Ja, ich habe immer versucht, kein Rambo zu sein, wobei das natürlich schon ist, da waren wir ja noch jung und hat ein Stück weit auch die Erfahrung gefehlt. Aber es ging immer darum, dass man so eine Tübinger Linie führt, dass man zuerst versucht, praktisch im Gespräch Grenzen auszuloten, Möglichkeiten zu finden. Und wenn das dann nicht möglich war, dann gab es natürlich auch diese polizeilichen Einsätze. Das ist gar keine Frage. Und aber selbst auch bei den polizeilichen Einsätzen habe ich oft versucht, dann noch im Gespräch Lösungen zu finden, dass es praktisch nicht zu physischer und psychischer Gewalt, dass es nicht in physischer und psychischer Gewalt ausgeartet hat. Und das ist sehr oft gelungen.
Aber diese Tübinger Linie, die Sie angesprochen haben, die hat sowas entwickelt sich ja. Das haben Sie ja nicht von Anfang an wahrscheinlich auf dem Zettel gehabt, oder? Oder haben Sie das jemals dann so, ist da so eine Art Konzept dann auch auf dem Papier entstanden oder ist es einfach aus der Handlung entstanden?
Ja gut, diese Tübinger Linie hat es ja schon vor 1990 gegeben. Die habe ich ja schlussendlich nur ein Stück weit fortgesetzt, vielleicht auch ein Stück weit weiterentwickelt. Ja, da gibt es kein Konzept, aber das für eine Unistadt war das so, dass wenn die Rahmenbedingungen so und so sind, war für uns ganz klar den Auftrag oder hatten wir den Auftrag, ja, nicht immer nur über polizeirechtliche Maßnahmen nachzudenken, sondern auch Gestaltungsspielräume auszuloten.
Wer hat diesen Auftrag denn erteilt? Kam der dann? Von wo kam der?
Na gut, das war so eine grundsätzliche Linie, die auch praktisch von den Oberbürgermeistern kam oder auch vom Gemeinderat so mitgetragen wurde.
Nochmal zurück ins Jahr 90 oder auch noch vorher. Wie wird man denn eigentlich dann hier Ordnungsamtsleiter? Haben Sie sich auf diese Stelle beworben gehabt und welche Voraussetzungen braucht es da?
Nein, formal? Wie gesagt, ich habe meinen Job angefangen 1977 auf dem Sozialamt. Damals ging es drunter und drüber. Ich habe dann ein Angebot gekriegt von den Stadtwerken, ja, als Buchhalter und als stellvertretender Finanzchef seinerzeit. Ja, das Angebot habe ich angenommen, aber im Prinzip sind Zahlen so nicht mein wirkliches Zuhause. Ja, und wo die Stadtwerke dann umgegründet wurde in der GmbH, habe ich den damaligen Oberbürgermeister Dr. Schmid gebeten, mich wieder zur Stadt zurückzunehmen. Ich hatte dann einen Job, für mich war ein Job vorgesehen beim Ordnungsamt, ja, gerade in dem Bereich Gaststätten. Den habe ich dann auch nach einer Übergangsphase, war ich noch zwischendrin bei der Stadtkämmerei, weil es dort Probleme gab. Den habe ich dann auch gekriegt. Ich habe dann 2 Jahre Gaststättenrecht gemacht und anschließend war ich noch 2 Jahre Chef von der Bußgeldabteilung. Und damals musste man noch wirklich immer praktisch sich wegbewerben, dass man höherwertige Stellen bekommen hat. Und so bin ich halt eben dann schlussendlich dann 86 auf dem Rechnungsprüfungsamt gelandet. Und das habe ich 4 Jahre gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich was anders machen. Und dann habe ich Interesse gezeigt an dem Job Ordnungsamt und nach Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich praktisch auch den Job dann bekommen und das Ganze hat sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt. Ja, 30 Jahre ist ja eine lange Zeit, wenn man so zurückdenkt. Für mich zwar, ich frage mich immer, wo ist die Zeit geblieben? Ja, kann mir das gerade im Moment nicht wirklich vorstellen, dass es jetzt 30 Jahre sind. Aber es waren auch 30 Jahre, die interessant waren, die belebt waren, wo man auch viel Erfahrung gesammelt hat, positive, aber natürlich auch negative.
Wer war denn vor Ihnen dran da? Von wem haben Sie den Job übernommen? Wissen Sie das noch? Gab es da eine Übergabe?
Ja gut, seinerzeit gab es da schon eine Übergabe, das ist richtig. Also wo ich auch gekommen bin, war das ein sauber aufgeräumter Platz und so weiter und so fort.
Auch ein bestelltes Feld quasi, was Sie da übernommen haben. Und dann konnten Sie Ihre eigene Saat einbringen.
Ja, insoweit ist es so. Also praktisch, ich habe dann auch mehr auf das Thema Veranstaltungen noch Wert gelegt. Ja, im Laufe der Zeit haben wir dann auch das Thema Stocherkern übernommen, weil das war zwar alles privatrechtlich geregelt, aber privatrechtlich ist das natürlich schwierig zu regeln. Damals gab es auch eine riesen Lärmproblematik. Ich habe da auch die Verbindungen gehabt zu den betroffenen Anwohnern. Und dann haben wir praktisch das Thema Stocherkern übernommen. Ja, auch die Verwaltung der Stocherkähne. Ähnlich passierte beim Festplatz. Ja, weil ich gesagt habe, wenn wir schon für die Lärmproblematik zuständig sind, dann entscheiden wir auch, wer einen Festplatz kriegt, dann machen wir das von Anfang an. Und auch so haben wir auch praktisch dann eines Tages die Wohnungslosenproblematik übernommen, dass wir dann zuständig sind jetzt praktisch für die Wohnungslosen in Tübingen. Ja, das sind auch mittlerweile über 200 Personen, die praktisch hier untergebracht sind.
Und das ist in anderen Städten nicht so. Das hat sich hier in Tübingen so entwickelt, auch durch Ihr Zutun.
Ja, das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich, ja. Aber das hat sich einfach auch durch mein Zutun so entwickelt. Das ist richtig.
Diese, ja, was war denn mit den Stocherkähnen? Da hatten Sie quasi auch einen Draht oder die Leute haben auch bei Ihnen dann schon angerufen, die...
Ja gut, wir sind da verantwortlich gewesen, um die Polizeiverordnung umzusetzen. In der Polizeiverordnung steht da drin, die allgemeine Nachtruhe von 22 Uhr bis 6 Uhr, das war unser Job. Ja. Und wenn man jetzt praktisch hier auch privatrechtlich was umsetzen musste, weil die Stocherkannenliegeplätze sind privatrechtlich vergeben, dann musst du dir immer beim Amtsgericht einen Titel holen. Wenn du das öffentlich-rechtlich regelst, hast du das alles selber in der Hand. Ja, und so war für uns oder für mich, hat sich einfach die Frage gestellt, wenn ich jetzt selber vergebe, ja, wenn ich auch zuständig bin für die Verwaltung der Stocherkähne, für die Vergabe, wenn ich die Menschen kenne, ja, dann kann ich ganz anders mit der Situation umgehen. Wobei natürlich das, auch die Stocherkern-Geschichte hat sich natürlich in Tübingen entwickelt. Ja, Storkan ist heute ein Teil von der Tourismuswerbung nach außen. Ja, Storkan ist so ein Alleinstellungsmerkmal für Tübingen in gewisser Weise. Und insoweit haben wir eine riesen Nachfrage gehabt nach Liegeplätzen, die wir so nicht befrieden konnten. Im Moment gibt es 123 Storkan-Liegeplätze. Ja, und hier ist auch unser Job zu gucken, dass alles das, was auf dem Neckar abläuft, auch mit der Wohnruhe der Neckarfront, die ja vieles ertragen müssen, dass das einigermaßen in Einklang zu bringen ist.
Und was war es damals? Was war das?
Damals war es ganz einfach so, dass eine Anwohnerin oder zwei Anwohnerinnen, die haben einen Anwalt genommen. Ja, die haben klipp und klar gesagt, also sie machen diese Zeiten nicht mehr mit, dass das so lange geht. Dann war natürlich auch immer der Lärm von den Brettern hat eine Riesenrolle gespielt und ich saß viele Stunden bei denen an der Fensterfront und habe mich mit denen auseinandergesetzt. Ich hab ein ganz schlechtes Namensgedächtnis, aber den Namen, den könnte ich Ihnen heute nur sagen. Die Frau habe ich dann noch besucht, wo sie im Krankenhaus war. Ja, das war eine ehemalige Lehrerin und wie gesagt, auch da hat man dann versucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber die Geschichte Storkan hat sich ja jetzt erst im Laufe der Zeit so touristisch entwickelt, dass es alles Mögliche gibt auf dem Storkan. Ja, dass das Teil von einem Erlebnisaufenthalt in Tübingen ist.
Und früher waren es halt die Verbindungen oder die privaten Kähne, die halt ihre Partys da gefeiert haben
auf dem Kahn. Auch, ja, auch. Mehr. Aber jetzt sind natürlich schon mindestens ein Drittel der Storkan-Besitzer sind gewerblich oder touristisch unterwegs.
Und es wird dann, kann man diese quasi Liegeplätze dann auch weiterverkaufen?
Nein, die kann man nicht weiterverkaufen. Die werden durch die Stadt vergeben. Ja, unter der Hand wird da nichts verkauft.
Und nach was gucken Sie dann?
Ja gut, da gibt's eine Benutzungsordnung und da gibt's Richtlinien und die Erlaubnisse werden für 2 Jahre erteilt. Und ja.
Wenn man sich nicht benimmt, kann man die auch entzogen bekommen.
Das ist im Gewerberecht immer so. Der, wo unzuverlässig ist, muss auch damit rechnen, dass man ihm einfach mal versucht, dann Regeln vorzugeben. Und wenn die Regeln nicht eingehalten werden, ja, dann muss man auch mit rechnen, dass man eine Erlaubnis entzogen bekommt. Ja.
Sind die Kähne nicht auch immer größer geworden? Gab es da nicht auch vor ein paar Jahren mal so ein Ding nochmal?
Das stimmt, aber jetzt ist ja die Kerngröße festgelegt worden und insoweit hat sich das alles jetzt wieder begrenzt.
Und Sie werden dann regelmäßig zu den Fahrten eingeladen, wenn Sie eine Erlaubnis erteilt haben? Wie ist denn das überhaupt dann so wie mit Compliance auch bei der Stadt?
Ja, das war mir sehr, sehr wichtig, das sage ich Ihnen auch. Ja, ich habe mich nicht einladen lassen. Ich habe mich oft nicht mal getraut, quasi, wenn mir ein Kaffee angeboten ist, einen Kaffee zu trinken oder wenn mir ein Sprudel angeboten ist, habe ich mir sehr gut überlegt, wann ich was. Aber ich hab da ganz glasklare Linie gefahren.
Haben es ja. Leute versucht?
Nein, das kann man jetzt so nicht sagen, aber es gibt ja verschiedene Kulturen. Ja, auch bei den Gaststättenbetreibern oder das oder jenes. Nee, da war ich stringent.
Und haben sich in keine Teufelsküche begeben?
Das lohnt sich nicht. Und man muss auch, wie gesagt, wichtig war für mich immer, dass ich, wenn ich abends aus dem Job rausgegangen bin, dass ich auch mit mir selber im Reinen war. Ja. Ich habe auch oft gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen mit denen gemeinsamen Weg finden müssen, ja, die etwas stringenter waren wie ich, die einfach gesagt haben, wir müssen eine härtere Linie fahren. Weil für mich war klar, es gibt kein Schwarz oder Weiß, es gibt viel Grau. Ja, es war ein Stück weit, ist halt eben alles ein Stück weit dialektisch, das Ganze.
Und Sie haben sich Ihre, ja, Tübinger, Ihre eigene Linie dann auch hart erarbeitet und auch gegen Widerstände in den eigenen Reihen dann auch durch und umgesetzt.
Ah ja, sicherlich. Das ist ja klar. Ich will hier nur ein kleines Beispiel nennen. Wenn es bei der Außenbewirtschaftung ging es darum, ob man praktisch im November, Dezember, Januar, Februar auch bewirten kann. Ja, ob man nicht, da gab es dann die Linien, die gesagt haben, zum Beispiel 2-4 Monate darf es keine Außenbewirtschaftung geben. Ich habe die Linie vertreten, dass das 365 Tage gemacht werden kann, so wie sich jetzt die Realität abzeichnet, dass wir aber praktisch nur von Mai bis Oktober dann Gebühren verlangen sollen. ja, solche Linien hat man manchmal eben auch ein Stück weit durchsetzen müssen. Auch immer diese Abwägungsgeschichten sind ja wichtig. Ja, so wie es jetzt bei der Pandemie immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Für mich war schon lange klar, jede polizeiliche Maßnahme steht unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das war mein Job, ja, schon auch vor 30 Jahren. Und was ich sehr schnell habe lernen müssen, ganz am Anfang, dass man alles zu Ende denken muss. Ja, wo endet das Ganze? Ja, wenn Sie heute praktisch das Thema Wagenburg, musste man zu Ende denken, das Punk, was passiert? Ja, wo endet das? Das habe ich relativ schnell gelernt, dass wenn ich einen Platzverweis erteilt habe für einen Drogenkranken, wo endet das? Ja, wo es die ersten Platzverweise gegeben hat, zwar auch Anfang der 90er Jahre, im alten Botanischen Garten gab es einen Tübingen Riesenaufschrei. Ja, wie kann man sowas machen? Das war seinerzeit Anlass war, dass sich ein Kollege, ein Mitarbeiter, der einen Mülleimer geleert hat, eine Spritze verletzt hat. Ja, und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir hier zumindest in diesen Park etwas mehr Ordnung in die Unordnung reinbringen, weil der hier als Spielplatz, als Aufenthaltsbereich und so weiter und so fort. Und dann gab es eine Reihe von Platzverweise, so wie das damals hier hieß und auch heute noch, da gab es einen Riesenaufschrei. Dann war immer dann die Folge die, dass man Arbeitskreise gegründet hat, dass man praktisch alle Beteiligten ins Boot geholt hat und dann versucht hat, Wege zu finden, ohne solche polizeilichen Mittel auszukommen. Aber eins ist auch klar, im Laufe der Zeit waren solche Standardmaßnahmen wie Platzverweise, Aufenthaltsverbote, ganz normale polizeiliche Instrumente und niemand hat da mehr drüber sich groß ausgelassen.
Sie haben den Standard gesetzt.
Nein, grundsätzlich war das so, dass einfach halt eben auch das Freizeitverhalten sich massiv geändert hat. Ja, im Prinzip haben früher die Outlaws, die Drogenkranken, die alkoholkranken Menschen die Flasche in der Hand, sind durch die Altstadt gelaufen. Heute ist das urban, heute gehört es dazu. Ja, und im Kontext Lärmbelästigung, im Kontext Vermüllung gibt es regelmäßig Platzverweise. Ja, und im Rahmen von einer Drogenproblematik oder von einer Gewaltproblematik gibt es auch Aufenthaltsverbote, ja, von 3 Monaten. Das sind heute Instrumente, die sehr, sehr oft angewendet werden und auch vielleicht in dem einen oder Fall helfen, ein Problem zu verkleinern. Ja, oft ist eine Verdrängung, das stimmt, aber ab und zu hilft es auch mit, Probleme zu verkleinern.
Ja, aber wenn Sie so sagen, das ist immer mit zu Ende denken oder weiterdenken und da ja bei ganz vielen Sachen einfach ein soziales Problem dahinter steckt, das man mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen ja eigentlich nicht kaum lösen kann, oder?
Stimmt, das ist richtig. Wegen dem muss man das immer zu Ende denken. Was kann da das Ende sein? Ab und zu kann auch das Ende sein, dass man jemand in die Klinik einweist. Ja, dass man versucht, ihm klarzumachen, dass sein Weg ein anderer ist. Wir waren ja auch zuständig für dieses psychisch Krankenhilfegesetz. Früher ist das anders, ja. Wenn Menschen sich selber gefährden oder Fremde gefährden, da war da praktisch dann auch entsprechend dem psychisch kranken Hilfegesetz Maßnahmen ergreift. Das ist ja nicht immer bloß negativ, das ist ja oft, zum Beispiel bei Wohnungsräumungen und so weiter, habe ich dann immer geguckt, dass die, wo geräumt waren, auch ein Obdach findet. Ja, Obdach, dass die auch untergebracht werden, wenn es die Notwendigkeit wirklich gibt. Ja, oder oft war das dann auch so, dass man selbst, wenn man Verfügungen gemacht hat, musste man auch an das Ende denken. Das heißt, man muss sie gegebenenfalls auch durchsetzen. Weil eine Verfügung, ohne dass man jetzt das Ende bedenkt, ohne dass man sie wirklich durchsetzt, da verliert man dann auch in Glaubwürdigkeit, auch ein Stück weit sich selber gegenüber.
Zahnloser Tiger, will man nicht sein.
Nein, ja, nein.
Ich würde gerne nochmal auf die Wagenburg eingehen, das haben Sie auch erwähnt, bei dem Stichwort zu Ende denken. Wie haben Sie da die Wagenburg Anfang der 90er in Gründung auf der Suche nach einem Platz, was haben Sie damals gedacht, wie wird das denn enden?
Ja gut, da muss ich sagen, das ist die Zeit gewesen, wo ich erst gelernt habe, dass man was zu Ende denken muss. Da war jetzt praktisch gerade diese Wagenburg war dafür Anlass, dass ich so einen Satz sage. Man muss auch immer bedenken, wo endet das Ganze. Ja, auch bei der Wagenburg hat man dann schlussendlich versucht, auch politisch einen Weg zu finden, der das der Wagenburg, Kunterbund und Bambule ermöglicht, ja, hier eine Wohnform zu praktizieren. Und schlussendlich nach vielen Hin und Her hat man auch so einen Weg gefunden. am Schluss war das ganz einfach so, dass ich in der Wagenburg drin saß, mit denen dann Kaffee getrunken habe und so weiter und so fort. Dass ich erlebt habe, jetzt auch im Laufe meiner Zeit, dass es auch bei den Wagenburgen eine ganze Reihe von Spießer gibt.
Aber zwischendurch haben Sie da ja dann auch Wagen beschlagnahmen lassen und im Prinzip ja selber Obdachlosigkeit dann ja auch dadurch hervorgerufen.
Das ist richtig. Ja, also auch an die Geschichte erinnere ich mich gut, wo die Wagen da untergebracht waren, in den ehemaligen Kasernenbereich und dann geräumt worden sind und da auch Barrikaden angezündet worden sind. Die sind dann praktisch Richtung Front aufgefahren. Auf dem Anstieg Frondorfer Straße sind sie dann beschlagnahmt worden. Ja, und sind dann praktisch irgendwo im eingezäunten Bereich untergebracht worden. Die Wagenbürgerinnen und Bürger sind dann unter die Rathausarkaden gezogen. Die haben auf irgendeine Art und Weise dann meine Telefonnummer rausgekriegt, haben mir dann auch nachts immer angerufen, bei jeder Gelegenheit. Ist alles richtig. Ich erinnere mich auch noch, wo ich seinerzeit von der ersten Bürgermeisterin den Auftrag gekriegt habe, die Arkaden räumen zu lassen. Ja, das ist alles richtig. Ja, ob man da Obdach jetzt erzeugt hat, das mag ich ein Stück weit zu bezweifeln, weil unser Angebot auch damals stand, dass wir alle unterbringen, ja, die obdachlos werden würden. Ja, und ich habe da niemand erlebt, der es um Obdach gebeten hat.
Und schlussendlich haben Sie sich ja auch geeinigt und da hat bei Ihnen dieser Lernprozess dann quasi durch diesen Konflikt auch ja stark an Fahrt aufgenommen.
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Insgesamt halt bei dem ganzen Prozess hat man dann auch gelernt, sich in eine Situation des anderen zu versetzen, ja, dem Wort Empathie auch ein Stück weit Leben zu geben. Ja, das war so die Entwicklung.
Und jetzt gibt es Spießer in der Wagenburg und es ist ein Teil der Kulisse von Tübingen ein bisschen auch, oder? Schon?
So ist es. Also mit Wagenburg habe ich mich jetzt nicht mehr wirklich viel beschäftigt. Da ist diese Veranstaltung, die es da einmal im Jahr gab und es läuft alles relativ gut ab. Aber ich habe dann auch erlebt, wie sie sich gegenseitig da angezeigt haben.
Und dann blicken wir jetzt nochmal hier direkt vor unsere Haustüre. Wir sitzen hier im Sudhaus und auch das ist ja ein ja lange währender Konflikt oder eine Auseinandersetzung hier mit der Gartenstadt. Sudhaus als ja soziokulturelles Zentrum, Veranstaltungsort seit ja auch den ja vor den 90er Jahren, glaube ich schon, wurde das hier ja bespielt und früher gab es Partys ohne Ende. Heute gibt es jetzt eine Regelung, einen neuen Saal und alles ist haarklein festgelegt. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
Ja gut, das ist auch klar. Sudhaus war gewollt als Veranstaltungsort. Ja, das hat der Gemeinderat auch so im Prinzip beschlossen gehabt. Und auch hier gab es dann halt eben die Lärmproblematik, den Konflikt, der für die Anwohner sicherlich nicht einfach war. Und unser Job war jetzt auch wieder ein Stück weit beides versuchen zu ermöglichen. Ja, einerseits hier diese Kulturstätte, die auch ja natürlich Anreiz war für viele, ja, das zu erhalten. Gleichzeitig aber natürlich auch versuchen, die Nachtruhe der Anwohner zu schützen. In diesem Konflikt waren wir immer zwischendrin. Ja, haben hier viele Nächte zugebracht. Und am Schluss ging es ja praktisch um das Thema Baugenehmigung. Ja, und da ging es ja darum, jetzt auch die Baugenehmigung so zu gestalten, dass einerseits hier im Sudhaus Genüge getan wird, andererseits aber auch diesen Konflikt ein Stück weit auszubalancieren.
Und glauben Sie, das ist so gelungen?
Ja gut, im Moment ist es so, dass wenig Veranstaltungen stattfinden. Ja, Corona-bedingt und auch baustellenbedingt ist das ganz einfach so. Da ist die Zahl der Veranstaltungen nicht limitiert und ausgemacht worden. Und ich gehe davon aus, die Bushaltestelle ist verlegt worden. Das war wirklich eine Geschichte, wo wichtig war. Und ich denke, dass man mit der Limitierung der Veranstaltungen und mit einer guten Kommunikation und auch praktisch mit einer Überwachung durch städtische Kräfte hier ein Maß gefunden hat, ja, dass beide Seiten, wo sich beide Seiten irgendwo wiederfinden.
Und das Ganze werden Sie jetzt aus der Ferne, aus der Zeitung oder aus dem Radio beobachten und hören. Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken über 30 Jahre Ordnungsamtsleitung, was wäre noch so eine Art Meilenstein oder Highlight vielleicht, das Sie hervorheben möchten?
Ja gut, Meilenstein oder Highlight ist ja klar, die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, wo ich so in Erinnerung habe. Ja, das Konzert in der Müllstraße mit Dieter Thomas Kuhn. Ja, da ging es ja da, zwar eine Benefizveranstaltung, da hatten wir ja praktisch für ein Projekt Jugend und Arbeit Geld gesammelt, hatten wir dann 10.000 Menschen in dieser Müllstraße, insgesamt haben wir 100.000 D-Mark zusammengebracht, das ist so ein Highlight, ja, wo ich mich dran erinnere, wo wir natürlich auch Veranstalter waren und sehr stark engagiert waren. Ich erinnere mich aber auch auf das Thema, auf das Titanic auf dem Neckar, ja, seinerzeit, wo praktisch es auch viele Widerstände gab, auch innerhalb der Verwaltung. Und wir das trotzdem durchgesetzt haben, wo wir noch eine TÜV-Abnahme brauchten am Tag vor der Veranstaltung und so weiter. Also das sind Geschichten, an die ich mich da gut erinnere. Oder auch an größere Veranstaltungen, sei es jetzt im TSG-Stadion und so weiter und so fort. Ich habe auch, wo ich noch zuständig war für das Gaststättenrecht, mal hat BAP in Tübingen gespielt. Ja, auch da erinnere ich mich noch, weil es da Probleme gab mit der Bühne, mit dem Wind, Sturm und so weiter und so fort. Ja, es gab eine ganze Reihe von Geschichten, wo ich mich gut und gerne zurückerinnere.
Und jetzt folgt Ihnen jemand nach. Sie haben gesagt, Sie haben ein bestelltes Feld hinterlassen. Wie hat da jetzt eine Art von Übergabe stattgefunden? Wie haben Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihren Job übergeben? Mit welchen Wünschen, Tipps und Rat? Ja,
gut, da gibt es jetzt einen Übergang und jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und ich war ja ein Stück weit schon aus der Zeit, muss man dazu sagen. Ich habe praktisch noch ein altes, traditionelles Büro da geführt. Ja, die neue Kollegin, die hat ja ganz andere Möglichkeiten jetzt in der heutigen Zeit. Ja, sie wird ihren eigenen Weg finden. Ich habe ihr einfach die Themen übergeben, die es im Moment gibt, die anstehen und auch praktisch je nach Corona wird es ja 2021 eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben, auch Veranstaltungen, die 2020 ausgefallen sind. Ja, und das habe ich ihr einfach mir. Aber sie wird ihren eigenen Weg finden, sie wird ihren eigenen Weg gehen. Ja, sie wird ihre eigenen Spuren hinterlassen.
Was wird sich ändern hier in Tübingen? Was glauben Sie dadurch?
Also durch das, dass das ja eine Mannschaft ist. Ja, im Prinzip, wir waren ja immer nur ein Team und jeder ist nur so gut, wie das Team ist. Denke ich, dass sich nicht so viel ändern wird. Ja, das wird vielleicht ein bisschen zeitgerechter wird vieles passieren.
Was meinen Sie damit?
Ja gut, was meine ich damit? Zeitgerechter, das heißt einfach halt eben, vieles wird da auch über, nicht wie in der Vergangenheit, über, jetzt fällt mir der Begriff gerade im Moment nicht wirklich ein, aber wird viel übers Internet etc. passieren.
Keine Anrufe mehr nachts.
Das weiß ich nicht. Das wird sich auch mit Sicherheit etwas weniger gestalten.
Inwieweit glauben Sie vielleicht, dass, so wie es bei Ihnen am Anfang war, dass Sie erstmal die relativ junge Nachfolgerin von Ihnen erstmal eine härtere Linie fährt?
Ich will mich da jetzt nicht dazu äußern. Ja, das kann ich nicht und das will ich nicht.
Das ist Ihr gutes Recht. Und also Sie waren da auch wahrscheinlich nicht dran beteiligt, oder?
Nein.
In diesem Verfahren und.
Nein, ich war nicht beteiligt. Ich war zurzeit 3 Wochen weg, wo das Verfahren lief und ist auch gut so gewesen.
Wurde trotzdem da nachgefragt bei Ihnen, bei den entscheidenden Gremien?
Nein, ich habe mich vollkommen rausgehalten. Ich habe mir auch die Bewerbungen nicht angeschaut. Gerade aus dem einen Grund, dass, wenn ich gefragt werde, dass ich sagen kann, ich bin aus der Geschichte vollkommen raus.
Sind Sie das jetzt wirklich oder kann da auch nochmal ein Anruf kommen von Ihre Nachfolgerin oder den Ex-Kollegen?
Die Anrufe dürfen gerne kommen, aber ich für mich bin jetzt aus der Geschichte raus. Ich selber werde auf jeden Fall nichts Aktives mehr machen. wenn ich um Rat gefragt werden würde, selbstverständlich würde ich praktisch hier auch den Anruf annehmen, klar.
Und worauf freuen Sie sich jetzt am meisten?
Na gut, jetzt im Moment ist ganz einfach so, für mich ist das jetzt im Moment Urlaub. Ja, ich freue mich jetzt, dass ich praktisch meine Tage, meine Zeit so gestalten kann, wie ich will. Ich war bisher immer getaktet, ja, ein Termin nach dem anderen. Jetzt habe ich Freiheit, Freizeit. Ich habe gemerkt, dass wenn die Verantwortung weg ist, dass es da einem leichter geht. Ja, und auf das freue ich mich jetzt auch, auf meine freie Zeit, die ich so gestalten kann, wie ich mir das vorstelle.
Und ich wünsche Ihnen da natürlich auch ganz viel Vergnügen dabei und alles Gute. Vielen Dank, Herr Kaltenmark, dass Sie hier waren.